Hi und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers und vielleicht ja auch heute irgendwo in den Weiten des Universums, denn ich habe die Astrobienen in den Fingern gehabt. Was soll ich euch sagen? Das ist ein Spiel, das mir so richtig Freude gemacht hat. Und weil es ein komplexes Eurogame ist und da es ein Worker-Placement-Spiel ist, über das es viel zu reden gibt, möchte ich das heute nicht alleine tun und habe mir deswegen einen lieben Freund des Podcasts eingeladen, einen super netten Menschen. Man möchte ihn fast nennen den Stefan Hanfdampf in allen Podcast-Gassen. Er podcastet mit den anonymen Ludoholikern. Er ist im Podcast immer wieder als Gesprächspartner von Frederik dabei. Hallo Stefan, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, lieben gerne. Hallo, lieber Olli, und vielen Dank für die Einladung. Freut mich wahnsinnig, heute mal dabei sein zu dürfen wieder. Schon zum zweiten Mal, ja.
Ja, genau. Du warst ja auch ehemaliger Titelträger von Toppi Toppi, bevor du auf skandalöse Art und Weise abgelöst wurdest. In einer sehr fragwürdigen Auswahl von aber lassen wir das einfach. Du bist es nicht mehr. Du bist nicht mehr der amtierende Meister.
Ja, das müssen wir nochmal aufarbeiten. Aber das können wir nicht. Das nimmt zu viel Zeit in Anspruch.
Da gibt es eine Akte dafür. Die wird momentan gerade von der Staatsanwaltschaft eingesehen. Wir lassen das hier. Stefan, du hast dich auf besondere Art und Weise qualifiziert, denn es gibt über euch, Anonymo Ludoholiker, eine Urban Legend zu dem Spiel Die Astrobienen. Gib doch nochmal aus deiner Perspektive wieder, wie es war, als du zum ersten Mal mit diesem Spiel in Kontakt gekommen bist.
Ja, das war auf der BerlinCon in diesem Jahr. Da hatte Feuerland uns nämlich erstmalig dabei und wir haben uns dann direkt ganz schnell einen Platz gesichert, weil wir unbedingt das Ganze mal kennenlernen wollten. Man hat ja schon ein bisschen was davon gehört letztes Jahr. Da ist es ja schon als Apiary im Englischen erschienen. Ja, und dann haben wir angefangen zu spielen nach einer relativ kurzen Regelerklärung und haben dann es nach etwa einer halben Stunde abgebrochen. Und in dem Moment, wenn ich das sage, dann zucken erstmal alle so ein bisschen zusammen, weil sie denken, oh mein Gott, war es so schlimm? Nein, im Gegenteil. Wir waren alle so begeistert und so angetan, dass wir gesagt haben, komm, wir starten heute Abend nochmal eine komplett neue Partie und wir kaufen das Ding jetzt und machen das nochmal in Ruhe.
Und dann seid ihr auch gleich mit Vollbesetzung ran, oder?
Ja, wir waren direkt zu fünft dann dran. Mhm. Und das in der Erstpartie.
Du hast gerade eben schon gesagt, das Spiel ist im Englischen schon erschienen unter dem Namen Apiary von der Connie Vogelman, die jetzt auch als Autorin von Schwingenschlag sich da einen Namen gemacht hat in diesem Jahr schon. Meine erste Frage an dich, Apiary heißt ja so viel wie Bienenhaus oder Bienenstock und jetzt heißt das deutsche Spiel Astrobienen. Gelungener Griff oder eher kreatürlich?
das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Also ich bin ja schon ein Freund davon, eigentlich so die so ein bisschen einzudeutschen, die Namen. Bei Astrobienen habe ich auch erstmal so kurz ein bisschen gezuckt und dachte so, okay, das klingt irgendwie komisch, aber eigentlich trifft es ja den Kern des Ganzen. Also ich habe mich damit angefreundet, ich würde es mal so sagen. Und ich meine, meckern ist immer leicht, ja. Sag mir mal einen passenderen deutschen Titel.
Ja, ich finde eben die Astrobienen sogar richtig gut, denn es ist ein ganz klarer Hinweis darauf, wo wir uns befinden, nämlich in den Weiten des Weltalls. Aber da hört es auch für mich thematisch schon auf. Ich habe nochmal bei die Astrobienen komplett gemerkt, dass ich wirklich jemand bin, der immer Mechanik vor Thema setzt. Aber ich frage jetzt einfach doch mal, erklär doch mal, was sind die Mellifera?
Die Mellifera, das ist, natürlich habe ich das auch nachgelesen und nochmal recherchiert, das sind die Bienen, die sich entwickelt haben aus den Honigbienen, weil nämlich die Menschheit ausgestorben ist und die haben, die sind in Größe und Intelligenz gewaltig gewachsen, so heißt es zumindest, und haben den Platz eingenommen der Menschen, haben die Technologien übernommen und weiterentwickelt, um damit sogar ins Weltall fliegen zu können.
Damit sind wir thematisch in die Welt der Astrobienen eingetaucht. Wir verkörpern ein Bienenvolk. Wir starten in unserem eigenen Bienenkorb, könnte man so sagen. Das ist eine Auslage, auf der viele Hexplättchen gebastelt werden können. Wir haben ein Bienenvolk mit einer besonderen Fähigkeit, was sich in der Regel vor allen Dingen im Grundspiel dadurch ausdrückt, dass wir für Dinge, die wir puzzeln, Siegpunkte bekommen. Und dann haben wir Astrobienen, quasi Worker, Arbeiterbienen, die wir einsetzen können und die für uns verschiedene Dinge machen. Da gibt es insgesamt 6 verschiedene Einsatzbereiche. Und ich fange mal mit dem an, der mir am allerbesten direkt gefällt und der für mich auch am sinnvollsten klingt, nämlich das Erkunden. Dort habe ich die Möglichkeit, noch einen unentdeckten Teil des Weltalls zu erkunden, bekomme Marker, die ich aufsammeln darf, die mir sofort einen Bonus bringen. In der Regel sind das Ressourcen oder es sind Siegpunkte oder es sind Schritte auf der Gunst der Königinnenleiste, über die wir nachher noch reden können. Ja, und dann entdecke ich wirklich einen Planeten, ziehe ein Plättchen, drehe es um und ich darf selbst bestimmen, welche Ressourcen dort abgegriffen werden und bekomme die auch gleich, um sie in mein Lager zu machen. Und ich habe gemerkt, meine Standarderöffnung in jeder Runde Astrobienen war bisher immer, einen Planeten zu entdecken. Allein schon deswegen, weil ich es so mega gut finde, diesen Bereich des unentdeckten Weltalls zu spielen. Hast du auch eine Standarderöffnung für dich schon entdeckt?
Ich glaube, das ist die Standarderöffnung von fast jedem, oder? Also der erste Zug geht fast immer ins Erkunden. Man startet ja schon eventuell mit ein paar Ressourcen am Anfang. Ich habe auch schon mal ausgebaut am Anfang, also meinen Bienenstock erweitert. Aber meistens geht es dann direkt ins All danach wieder, weil du brauchst ja die Ressourcen.
Beim Einsetzen passiert jetzt etwas wirklich Intelligentes, denn zum ersten Mal haben unsere Bienen eine Stärke, eine Erfahrungsstufe, eine Stufe 1 oder 2, mit der sie eingesetzt werden. Und die Zahl der Biene gibt einen Ausschluss darüber, wie oft diese oder wie effektiv diese Aktion umgesetzt werden kann. Im Beispiel des Erkunden des Weltalls heißt es, wenn ich eine Biene einsetze, die eine Stärke von 1 hat, darf ich eben diese Astrobiene genau um ein Feld verschieben und eben dann schauen, was dort ist. Aber die allermeisten Felder sind so gestaltet, dass sich dort auch mehrere Bienen aufhalten können, sodass die Werte sich addieren. Das heißt, zu meiner Biene 1 habe ich Stefans Biene mit dem Wert 3, sodass ich das dann mit einem Wert von 4 tun kann. Und das zieht sich dann auch auf die allermeisten Worker-Placement-Felder durch. Und das ermöglicht ganz viele taktische Möglichkeiten, wie ich auf die Kosten der anderen selber einen Nutzen haben kann und selber wenig nur einbringen muss. Was mir auch super gut gefällt, ist, wenn eine Biene dann rausgeschubst wird, Stefan.
Ja, weil wenn sie rausgeschubst wird, dann nehme ich sie in der Regel zumindest zurück auf mein Tableau und habe sie wieder im aktiven Bereich und kann sie wieder einsetzen. Und das Schöne ist, ich drehe sie dann um eine Stufe nach oben. Also aus einer Zweierbiene wird dann eine Dreierbiene. Das heißt, ich habe eine stärkere Aktion in Zukunft mit ihr. Und am allerliebsten, und das gefällt mir natürlich besonders gut, ist, wenn ich eine Viererbiene auf meinem Tableau sitzen habe, weil die natürlich zum einen die stärksten Aktionen bringen, aber auch jedes Aktionsfeld ja nochmal einen besonderen Effekt hat mit einer Viererbiene, den ich auslöse. Und unter anderem gibt es ja da diese Ruhmeswaben, die man sich bauen kann, die eine Endwertung auslösen. Und die kann ich sogar nur mit einer Viererbiene mir holen. Da spiele ich natürlich immer sofort drauf und freue mich immer wie ein Keks, wenn ich das mal bekomme.
Ja, leider ist das Schicksal einer Biene nach der Stufe 4 auch erst einmal besiegelt, denn sie verliert all ihre Kraft und geht, ja, ich nenne es jetzt mal wahrscheinlich vollkommen biologisch falsch ausgedrückt, eine Art Winterstarre oder in Winterschlaf. Auf jeden Fall ist das in diesem Spiel so ausgedrückt. Die Biene verlässt das Spielfeld, aber dafür lege ich in einen separaten Spielbereich eines meiner Plättchen ein und sichere mir einen Bonus und werde ganz am Schluss durch das eingelegte Plättchen auch möglicherweise in der Lage sein, über eine Mehrheitenwertung mir noch ein paar fette Siegpunkte für den Schluss zu organisieren. Gleichzeitig gilt dieser Bereich des Spiels auch eben als die Endspielbedingung, wenn jemand es schaffen sollte, alle seine 7-farbigen Marker dort unterzubringen oder alle Plätze in diesem Bereich belegt sein sollten. Dann ist das Spielende eingeleitet. Wir haben dann alle nochmal einen Zug. Ja, das ist auch ganz interessant, wenn ich dort mein Plättchen einsetze. Nämlich gehe ich auf die Punkte, gehe ich auf den unmittelbaren Nutzen des Spielens. Und das ist eine taktische Überlegung, die mir sehr viel Freude macht. Auch deswegen, weil ich natürlich diese Biene, die mit dem Wert 4 rausgegangen ist und dann mit dem Wert 1 wieder darauf wartet, eingesetzt zu werden, über die Wachsen-Aktion bekomme. Und jetzt merkt ihr, also ich habe gerade etwas gestockt, denn ich musste das ablesen. Das ist jetzt schon dieser Spielbereich der Aktionsfelder, bei dem es für mich so ein bisschen schwierig ist, das alles zuzuordnen. Es gibt also insgesamt das Wachsen, es gibt das Rühmen, das du schon gerade eben angesprochen hast, dort organisiert man sich diese gelben Plättchen, die für die Endwertung nochmal Siegpunkte ausspucken. Das Erkunden, über das wir schon gesprochen haben. Das Ausbauen, dort organisiert man sich andere grüne, rote oder blaue Hexplättchen, die entweder einen Soforteffekt haben oder so kleine Regelbrecher-Dinge sind oder eben auch dir eine Produktion ermöglichen, über die ich gleich noch mit dir sprechen möchte. Und die letzte Aktion ist das Forschen. Eben für mich auch eine super starke Aktion. Aber lass uns erst einmal über das Ausbauen sprechen. Stefan, du hast gesagt, manchmal baust du auch aus. Grüne Plättchen sorgen dafür, dass du mehr Lagerplätze für Ressourcen hast und sie sorgen dafür, dass Bienen, die du zurücknimmst am Ende deiner Phase, eben auch für dich produzieren können. Wie effektiv nutzt du diese Option?
Mal so, mal so. Ich habe es ja jetzt schon einige Male auf den Tisch gehabt und ich habe, du willst ja wahrscheinlich auf dieses Zurückrufen jetzt besonders anspielen.
Genau.
Das habe ich jetzt mal in einer Partie letztens ganz exzessiv genutzt. Also es gab ein paar glückliche Umstände, dass ich da wirklich, ich glaube, 7 oder 8 grüne Waben auf meinem Bienenstock hatte. Und dann habe ich wirklich gezielt versucht, auch immer diese 4 Bienen ja zur Verfügung zu haben und die einzusetzen und dann zurückzurufen gezielt, um eben diese Einkommen von diesen grünen Waben zu generieren. Und ich fand es unheimlich effektiv und unheimlich stark sogar. Ich hatte mehrere Waben, die mir Punkte gebracht haben, die mir diese Gunst der Bienenkönigin gebracht haben. Und eben auf die Weise konnte ich sogar dieses Spiel relativ deutlich gewinnen. Das hatte ich so jetzt auch nicht erwartet, ehrlich gesagt, dass das so effektiv ist. Aber man muss sich halt überlegen, ja, diese Zurückrufen-Aktion ist dann natürlich, wenn du 4 Bienen zurückrufst und 4-mal Einkommen bekommst, deutlich stärker eventuell, als wenn du eine Biene nur einsetzt für eine Aktion.
Genau, und dafür verlierst du aber die Möglichkeiten, aktiv deine Bienen einzusetzen und die Worker-Placement-Felder zu besetzen. Also auch eine taktische Finesse, die dort reingebracht wurde, die so viele Möglichkeiten bietet. Ich ignoriere meistens diese grünen Plättchen und werde mir immer so eins holen in der Regel, weil dort Siegpunkte da rauskommen, aber ich spiele da gar nicht effektiv drauf. Was mir viel mehr gefällt, das sind die Aktionskarten, die ich auf die Hand bekomme über die Forschen-Aktion, denn das sind ja Multi-Use-Karten, kann man sie eigentlich schon nennen, denn ich kann sie entweder einsetzen, ganz schlicht, um sie abzuwerfen und eine Ressource meiner Wahl zu organisieren, oder ich kann sie einsetzen, um eine Sofortaktion auszuführen, die in der Regel immer etwas Gutes ist für mich, oder ich kann sie zu einer besonderen Spielsituation einslotten. Das kennt ihr aus Spielen wie Revive oder das kennt ihr vielleicht auch aus Lisboa. Dort liegen sie dann bis zum Ende des Spiels und sorgen dafür, dass ich eine ganz individuelle Siegpunktbedingung bekomme. Von diesen Karten kann ich gar nicht genug bekommen, auch deswegen, weil es kein Handkartenlimit gibt. Und das ist so meine geheime Spielstrategie, mit diesen Karten zu hantieren. Wie siehst du das? Effektiv oder eher Finger weg?
Ich habe das Gefühl, dass das Spiel wirklich ganz gut ausbalanciert ist in der Richtung. Ich glaube, das ist auch ein durchaus effektiver Weg, der mir aber nicht so viel Spaß macht. Ich bin tatsächlich eher jemand, der gerne seinen Bienenstock ausbaut mit diesen grünen Waben, viel Lagerplatz schafft, viel Einkommen schafft und ich vor allen Dingen liebe ich diese roten Waben mit den starken Einmaleffekten, die man auslöst. Danach bringen sie ja nichts mehr effektiv, aber diese Einmaleffekte, die haben es teilweise echt ziemlich in sich.
Ja, also ihr merkt, ein Spiel, ganz viele Möglichkeiten es zu spielen, ganz viele Optionen und dabei hat man das Gefühl, man schaut erstmal auf einen ganz bunten Bilderteppich von Symbolen. Das hat mich am Anfang ein bisschen gefordert, bis ich dort alle Möglichkeiten bekommen habe. Du hast auch schon angedeutet, dass je nachdem, ob die Biene eine Altersstufe 4 erreicht hat, dann auch noch andere Möglichkeiten sich freitanzen. Das habe ich schon gesagt, freitanzen, freischalten natürlich. Und eine davon ist unter anderem auch der Bienenschwänzeltanz, der bei uns immer wieder zu Amüsement am Tisch führt. Denn ich kann in dem Bereich des Umwandelns, also dort, wo ich Ressourcen umtauschen kann, um mir die wertvolleren Ressourcen, Honig oder Wachs zu organisieren aus den Grundrohstoffen, nämlich Wasser, Fasern oder Pollen. Dort kann ich eigene Umtauschmodi entdecken, eben über solche Tänze. Und das finde ich total stark. Achtest du eher darauf, dass du was davon hast und dass diese Tänze häufig genutzt werden? Oder versuchst du, den anderen am Tisch diese Tänze so schwer oder so teuer wie möglich zu machen, indem sie möglicherweise Siegpunkte einbringen müssen oder Gunst der Königin dafür noch ablatzen müssen?
Ja, du kennst uns ja, beziehungsweise die anonymen Ludoholiker, die gönnen
ja,
sich
ihr schenkt
nichts,
euch nichts, ne?
Die gönnen sich nicht das Schwarze unter den Fingernägeln. Also ich versuche eher was anzubieten, was dann oft genutzt wird und wovon ich dann auch ein bisschen partizipieren kann. Aber in der Regel versuchen sie dann, das so gut es geht zu ignorieren und einem dann nichts zu gönnen. Also ich bleib dran.
Ihr müsst euch das so vorstellen, dass es je nach Personenzahl eine unterschiedliche Anzahl gibt, dort wirklich Umtauschoptionen zu generieren. Ihr habt dazu 9 Plättchen, die dürft ihr beliebig zusammenfügen, aber man merkt halt ganz genau, wohin dann dieser Zug gehen wird. Nutzt jemand anderes diese Umtauschoption, werdet ihr belohnt. Ah, und ich merke, also Stefan, also wir reden jetzt schon lange über das Spiel, aber es ist nicht ansatzweise die Komplexität des Spiels in Worte zu fassen, sondern man sollte wirklich an diesem Brett sitzen und es erleben.
Auf jeden Fall. Du sagst es gerade, hohe Komplexität. Würdest du es denn eher noch zu den Kennerspielen zählen oder schon zu den Expertenspielen? Ich bin mir da irgendwie nicht so ganz sicher, muss ich sagen.
Ich glaube, dass die Erklärung es noch in die obere Grenze des Kennerspiels einordnen lässt. Man kann es richtig gut erklären. Du hast hier deine Arbeiterbienen, die werden älter, du kannst sie einsetzen, sie werden rausgeschubst, sie kommen zurück. Soweit kommst du relativ schnell rein. Du hast diese 6 Worker-Placement-Bereiche, die auch relativ schnell und gut erklärt sind. Aber dann die Möglichkeiten, die sich dir anbieten. Allein dieses dieses darauf lauern, eine Biene nur dort einzusetzen, weil du darauf hoffst, dass sie nochmal zurückkommt, damit du noch mehrere Aktionen hast. Also das ist eigentlich für mich schon ein ExpertInnen-Spiel, das ich auch so betrachte und dafür allerdings dann doch relativ schnell gespielt ist, weil deine Züge ganz gut aus der Hand gehen.
Und vor allen Dingen sind die auch gut planbar. Wir haben ja vorhin schon gesagt, also ich hatte es schon zu fünft auf dem Tisch und zwar schon zwei oder dreimal. Ich habe es auch schon zu zweit und zu dritt gespielt und ich habe keinen großen Unterschied in der Spieldauer festgestellt, muss ich sagen. Und ich glaube, das liegt ganz einfach daran, dass ja jeder seine Züge schon irgendwie auch im Voraus ein bisschen planen kann, weil diese Worker-Felder eben nicht besetzt werden. Also so besetzt zumindest, dass man da nicht mehr drauf kann. Du kannst trotzdem drauf und dann eine Biene runterschubsen. Ob du das dann willst in dem Moment, das ist die andere Frage. Aber du kannst dir zumindest schon mal so einen Plan zurechtlegen, den du auch theoretisch ausführen kannst. Und das ist eine ganz große Stärke in dem Spiel, finde ich, dass es da einfach nicht zu diesen Wartezeiten kommt.
Lass uns mal gerade die Gelegenheit nutzen, über die Qualität des Materials zu sprechen. Ich habe schon ganz unterschiedliche Momente erlebt. Also ich bin total verliebt darin. Das Einzige, was mir ein bisschen komisch vorkommt, ist diese graue, dann doch recht unspektakuläre Astrobiene, die ich da so rumschiebe. Die sieht vielleicht ein bisschen, ja, also im Vergleich zu dem restlichen Material etwas öde und spröde aus. Aber alles andere, was ich habe, sowohl die Ressourcenmarker finde ich total schön, die Bienen, die ich rumschieben kann. Und trotzdem haben Leute gesagt, boah, was ist denn das? Das ist ja so ein Kunststoffschmutz, den ich da hier mache. Das sieht ja einfach auch aus nur wie so ein viereckigen, länglichen Quader, den ich umdrehe, und waren damit nicht zufrieden. Ich komme damit nicht klar. Also ich finde das einfach brutal schön und gut gelungen.
Ja, Schönheit ist immer im Auge des Betrachters. Also so richtig, wirklich schön finde ich sie jetzt auch nicht. Wobei ich muss positiv anmerken, der Verlag oder der Hersteller hat die ja noch so, wie heißt denn das bei den Miniaturen, geshaded, glaube ich, oder? Oh Gott, kriege ich ja vom Stefan jetzt Haue, weil der ist ja Miniaturenmaler und kennt sich da besser aus. Aber sie sind zweckmäßig. Sie erfüllen genau den Zweck, den sie erfüllen müssen. Und das ist mir an der Stelle wirklich das Allerwichtigste.
Wenn geschädet bedeutet, dass sie kontrastreich sind und dass ich die Zahl eben gut ablesen kann, dann ist es hervorragend gelungen. Ich finde die Astrobienen einen wirklichen Knaller für das momentane Spieljahr. Möchte gerne mit ganz vielen Personen spielen. Nur alleine habe ich keine richtige Lust. Aber zu zweit, zu dritt, zu viert habe ich es auch schon gespielt. Ist eine richtig gute Sache. 60 bis 90 Minuten steht auf der Schachtel drauf. Du hast auch gerade eben gesagt, gut planbar. Also von dir auch ein Okay für die Spielzeit?
Ja, absolut. Ich meine, natürlich dauert es zu fünft ein bisschen länger als zu zweit oder zu dritt, aber das ufert nicht aus. 60 bis 90 passt gut.
Und vor allen Dingen, wenn du schon eine Partie auf dem Buckel hast und weißt, worum es geht, dann ist das durchaus realistisch. Also für ein oberes Kennerspiel, Expertenspiel in dieser Qualität, eine absolut gute Zeit.
Vielleicht eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, was ich auch noch sehr liebe an dem Spiel, das ist die Asymmetrie, die da drin steckt. Denn wir haben ja fünf verschiedene von diesen Bienenstöcken, also das sind so flache, große Pläne, auf die ich meine Waben lege. Und wir haben 20 Startfraktionen, die wir drauflegen können und die unterscheiden sich alle voneinander. Du wirst nie alle Kombinationen mal irgendwie spielen können und sowas liebe ich ja total. Wer mich besser kennt, weiß das. Natürlich bringt es auch so ein bisschen mit sich, dass wahrscheinlich nicht alle Kombinationen gleich gut ausbalanciert sind. Aber das nehme ich da gerne in Kauf, muss ich sagen.
Ja, dafür ist die Neugierde einfach viel zu groß, es auszuprobieren und zu gucken. Fünf dieser Fraktionen sind auch markiert mit einem grünen Stern. Die sind besonders geeignet dafür, wenn man das Spiel kennenlernen möchte. Aber nach einfach reingreifen, vor die Finger werfen und gucken, was man eben daraus machen kann. Vielleicht ist jetzt auch noch der Zeitpunkt zu sagen, dass Quan Chai Moria... Oh, jetzt ist es schwierig, denn ich glaube, dass die Autorechtschreibkorrektur da die Finger ran gemacht hat. Aber auf jeden Fall der Mann, der auch bei Cryptid und Dinosaur Island schon mitgearbeitet hat, sich um die Illustration gekümmert hat. Conny Vogelmann, haben wir bereits gesagt, und dass das Spiel in Deutschland bei Feuerlandspiele erschienen ist, sei hiermit auch noch einmal gesagt. Stefan, jetzt ist es das Wochenende vor der Spiel. Du bist wahrscheinlich schon auf gepackten Taschen unterwegs, oder?
Ja, das mache ich eher kurzfristig. Aber gedanklich bin ich schon halb in Essen.
Wie wird dein Terminplan aussehen? Wann geht's los? Wie lange bist du da? Worauf freust du dich?
Ja, wir werden mit den Ludoholikern und natürlich auch mit dem Frederik vom Broadcast dort ab Mittwoch sein und dann wirklich die ganze Messe bis Sonntag mitnehmen. Und ja, worauf freue ich mich? Das sind viele Dinge. Also wir haben natürlich auch ein paar Termine mit Verlagen, aber auch wir haben ja schon eine Neuheitenfolge zuletzt gemacht mit den Ludoholikern und da haben wir eine Top Ten. Ich weiß, du magst keine Top Tens, aber wir haben eine Top Ten gemacht an Neuheiten. Da sind einige Sachen dabei. Also ein, zwei Sachen konnte ich auch schon anspielen, aber auf den Rest freue ich mich wahnsinnig. Und da wir das alle ja gemacht haben, alle vier, bin ich auch auf Sachen dadurch gestoßen, auf die ich nie gestoßen wäre. Und ja, das jetzt alles rauszugreifen, ich glaube, das führt ein bisschen zu weit.
Ja, diese Folge, die lege ich euch natürlich ans Herz. ballert sie in eure Playlist auf dem Weg nach Essen und lasst euch inspirieren von, naja, 40 Titel sind es nicht insgesamt, weil ihr natürlich auch in eurer Recherche vorher ein paar Überschneidungen hattet. Das wundert ja auch überhaupt gar nicht, weil ihr ja alle dann doch in den verschiedenen Spielgenres euch dann auch gefunden habt. Aber ihr bekommt auf jeden Fall 30 Top-Empfehlungen von dollen Dingen und nicht nur die, die von den großen Verlagen sowieso schon bereits angekündigt sind und auf die man sich sowieso freut. Stefan, bei uns ist es üblich, hier mit einem Wumms rauszugehen, aber heute ist Ludo-Holiger-Tag und deswegen möchte ich ganz gern den Deckel drauf machen.
Aber richtig rum.
Dankeschön und schönes Wochenende.
Ciao.